Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Guten Morgen, Radio Free FM, Lokaltermin. Wir sind ja gerade so reingestolpert um 1 nach 11, weil wir ein technisches Problem mit Studio 2 haben. Also heute Vormittag, im Lokaltermin sprechen wir über den, wir sagen es nochmal, wer es nicht vorgehört hat.
Weltfrauentag, also Weltfrauentag, 8. März, internationaler Weltfrauentag.
Genau, mein Name ist Michael Trost, mein Studiogast.
Ich bin Yasemin Apaci.
Ja, und wir sprechen also heute Vormittag eine Stunde bis 12 Uhr gemeinsam. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellrunde.
Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Yasemin Apaci. Ich bin gebürtig aus Ulm, bin eine alleinerziehende Mutter, das jetzt schon seit über 15 Jahren, und engagiere mich bundesweit bei der Mütterinitiative für Alleinerziehende mit. Und beruflich bin ich zwar in der Automobilindustrie sozialisiert, aber vom Privaten her und von Hobbys und Interessen und Engagement her interessiere ich mich sehr für frauenpolitische Themen.
Mhm. Genau, engagiere mich kommunalpolitisch, frauenpolitisch in Ulm, bin gebürtig aus Ulm, bin türkeistämmig.
Ja, und bin in vielen Feldern unterwegs, wo ich sagen würde, es ist eher tendenziell eine Männerdomäne. Frauen sind da eher unterbesetzt, und weil ich in der Automobilindustrie arbeite, gleichzeitig engagiere ich mich in der Gewerkschaft, ich engagiere mich für die Internationalität in Ulm, für die Vielfalt in Ulm, ich bin im internationalen Ausschuss, und deswegen habe ich allein durch meine Vita und über die Felder, in denen ich überall schon tätig war, viele Einblicke, über die ich gerne erzählen wollen würde für heute, denn das Private ist politisch, und da will ich heute ein bisschen Einblick geben.
So, Yasemin, heute also der Weltfrauentag. Der Weltfrauentag, habe ich gelernt, ist geschichtlich schon über 100 Jahre alt. Der geht zurück wohl auf Streiks in den USA von Textilarbeiterinnen, die irgendwann um 1908, habe ich gelesen, dann protestiert haben, und dann irgendwann um das Jahr 1910, 11 gab es dann so aus der sozialistischen Bewegung heraus so eine Bewegung hin, eben sich für Frauenrechte einzusetzen, und eine Clara Zetlin heißt sie, glaube ich, ja, jetzt kann ich meine Schrift immer ganz lesen, muss ich auf dem Skript erst gucken, hat dann auf der Internationalen Frauenkonferenz im Jahr 1911 diesen Weltfrauentag initiiert, und ich schließe daraus, dass er seit diesem Jahr 1911 dann wohl schon begonnen wird, also schon relativ lange.
Ja, da ging es in erster Linie erstmal darum, dass Frauen klar machen wollten und klar gemacht haben, dass sie eben auch als Menschen zu betrachten sind, was jetzt nicht unbedingt von Anfang an gegeben war. Und da gibt es auch verschiedene Etappen. Also das ist ja eine Frauenbewegung, das Wort Bewegung sagt es ja auch schon, das ist dynamisch. Und ich würde mal sagen, so wie wir es heute kennen, hat es den Peak in den 70er Jahren gehabt. Ich meine, in vielen Ländern war das Frauenwahlrecht auch erst in den 70er Jahren sozusagen Erfolg, dass man politische Gleichheit hatte. Aber die geschichtliche Einführung, da kannst du gerne weitermachen, wenn du da noch irgendwas sagen möchtest.
Ich habe zumindest zwei Punkte, die wir sagen müssen. Ich habe nachgelesen oder mich schlau gemacht, dass wohl das Jahr 1958 mit dem Gleichberechtigungsgesetz ein wichtiger Meilenstein zumindest in Deutschland ist, und dann das Jahr 1977, als man das bürgerliche Gesetzbuch des BGB geändert hat und zum Beispiel eben Abhängigkeit der Frauen von den Männern dahingehend geändert hat, dass bis dahin zum Beispiel immer die Frauen noch die Männer fragen mussten, ob sie überhaupt arbeiten dürfen.
Richtig.
Das wurde dann geändert. Das heißt, man hat wohl diese zwei Jahre, also 1958 mit dem Gleichberechtigungsgesetz und dann eben genau mit diesen BGB-Anpassungen 1977 als die wesentlichen Meilensteine zumindest in Deutschland begriffen. Wobei aber der Weltfrauentag ja weltweit, glaube ich, begangen wird.
Genau, also weltweit. Insgesamt ist es so, weil wir jetzt gerade weltweit darüber gesprochen haben, Frauen geht es in Diktaturen besser, als es in Autokratien der Fall ist. Frauenrechte werden in Demokratien besser umgesetzt und höher betrachtet, und Frauen sind hier gleichberechtigter, wenn man das so sagen will. Aber Demokratien sind ja in der Welt nicht die Mehrheit. Also wir sind in der Demokratie sozusagen in der Unterzahl. Mhm. Und insofern, wie gesagt, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch in Deutschland und nicht nur in die Welt blicken, auch in Deutschland das Gap schließen, diese Defizite schließen, die es tagtäglich gibt. Und da möchte ich tatsächlich auch den Schwenk ins Private lenken. Warum? Das ist mir so wichtig, weil das Private politisch ist. Und in diesem Hinblick möchte ich auch einen Einblick geben, wie es tatsächlich aussieht. Und so viel zu dem, wie ich beruflich eingestiegen bin, wie ich als alleinerziehende Mutter eingestiegen bin, hat sich jetzt in den 16 Jahren tatsächlich nicht verändert. Deshalb ist das, was ich jetzt sozusagen euch erzählen kann und dir erzählen kann, auch nach wie vor aktuell.
So vom Gefühl her, ich meine, du hast ein bisschen auch einen Blick über Deutschland hinaus. Ich meine, du hast Wurzeln, kann man ja auch sagen, hört es an Namen, die vielleicht nicht ganz, also zumindest die Eltern aus der Türkei dann sind. Ja. Wenn du mal so ein bisschen in die Welt schaust, wie schätzt du generell jetzt den Vergleich mal zumindest zwischen Türkei und Deutschland ein? Weil du vorher auch gesagt hast, da gibt es einen Unterschied zwischen Demokratien vielleicht und zwischen nicht ganz so demokratisch aufgestellten Ländern.
Das stimmt. Also ich kann dir Folgendes sagen, ich war ja beruflich in der Türkei auch arbeiten gewesen, habe mir das gegönnt, sozusagen auch über die Türkei ein bisschen mehr Bescheid zu wissen, außer nur aus den Sommer, aus der Sommerzeit, aus den Sommerferien. Und hab da, und da muss man eben aufpassen, da gibt's schon Stadt-Land-Gefälle. Also im städtischen Istanbul, in der Metropole, habe ich in den Firmen eine viel höhere Frauenquote in Führungspositionen erlebt, als es in Deutschland der Fall war. Und ich war ja vorher und nachher beruflich in Deutschland tätig und da konnte ich das direkt vergleichen. Also in der Türkei war das ganz normal, nicht in der Türkei, sorry, ich korrigiere mich jetzt hier, in Istanbul war das ganz normal, dass in großen Firmen, konzerngeführten Firmen, es mehr Frauen in Führungspositionen gab. Und das hat mich erschreckt, dass das in Deutschland, wo ich immer gedacht habe, Deutschland hat so ein bisschen als Jugendliche, habe ich immer gedacht, Deutschland hat die Emanzipation erfunden, dass es da tatsächlich einen Unterschied gibt, dass dort dass Istanbul da positiver stand als jetzt, sage ich jetzt mal, Stuttgart, Ulm, Karlsruhe und so weiter. Da in diesem Gebiet habe ich mich aufgehalten beruflich.
Ja. Es ist interessant, dass du in der Türkei eigentlich dann weiter fortgeschritten oder bessere Zustände festgestellt hast, als sie dann hier in Deutschland
waren. Richtig, das hat mich nicht meine Erwartung jetzt nicht sozusagen erfüllt, sondern es war da positiver, als ich es gedacht habe. Aber natürlich ist es auf dem Land bei weitem nicht so. Also da gibt es natürlich ein ganz krasses Stadt-Land-Gefälle.
Ja, darum sagst du auch Istanbul.
Istanbul, genau. Und in Ankara, Izmir und so weiter ist es ähnlich. Da gibt es diese Konzerne, da gibt es viele Firmen, die eben weltweit und global agieren. Und die Frauen, die sich dann die teure Bildung leisten konnten in der Türkei, an der OTÜ, an der İTÜ und wie sie alle heißen, an diesen besonderen Universitäten zu studieren, die haben dann aber auch ganz klar ihren Führungsanspruch geltend gemacht, wurden aber auch unterstützt. Also es sind von beiden Seiten immer etwas, was da gemacht werden muss.
Das heißt, die Verhältnisse waren dort schon relativ gut. Wie würdest du denn sagen, also allgemein hat man so das Gefühl, dass vielleicht so das Verständnis, dass Deutschland in Bezug auf Gleichberechtigung heute schon recht gut dasteht. Würdest du sagen, das ist so oder siehst du da schon auch noch große fundamentale Defizite?
Da sehe ich schon große fundamentale Defizite, weil wir haben 2026. Also ich könnte jetzt viel schon auch über das Backlash erzählen, aber jetzt sage ich jetzt einfach mal Folgendes. Weniger als jede dritte Führungskraft in Deutschland ist weiblich. In der Industrie, in der ich persönlich arbeite, haben wir einen Frauenanteil von 10%. In den 200 umsatzstärksten Unternehmen liegt der Anteil weiblicher Vorstände bei 19%. Also auch da sind wir weit weg von einer Gleichstellung. Dann der Frauenanteil im Bundestag sank nach der letzten Wahl von 35% auf 32%. Also da haben wir auch so ungefähr, sage ich jetzt mal, roundabout ein Drittel. Und Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich von Parlamenten nur auf Platz 60 von 185 Ländern.
Das ist ziemlich weit hinten.
Aktuell gibt es auch noch viele, viele Punkte, die uns nicht unbedingt helfen. Es gibt auch viele Frauen, die Influencerin sind und auch das Frauenbild sozusagen wieder zurückführen in eine Zeit, wo ich immer gedacht habe, die hätten wir überwunden. Also Tradewife, sage ich nur hier als Stichwort, wo es wieder ganz populär ist, zu Hause zu zeigen, Videos aufzunehmen, wie adrett man ist, wie angepasst man ist, wie bieder man sich anzieht, wie sehr man in der Versorgerinnenrolle, in die Versorgerinnenrolle schlüpft, wie man am Sonntag Kuchen backt und so weiter, also wo dieses aber als Frauenbild zementiert wird. Mhm. Natürlich macht man das und kann sich selbstverständlich auch beim Kochen sozusagen filmen lassen, aber das als Nonplusultra darzustellen und zu sagen, bitte hier dieser neue Trend, Tradewives, back to the roots, wir gehen dahin zurück in eine Zeit, wo Frauen eben nur Versorgerinnen waren, das hilft in der Gleichstellungspolitik nicht. Ich sage das explizit, warum? Weil mir das wichtig ist, dass wir nicht nur behaupten, Männer hätten was dagegen, dass wir in die Gleichstellung kommen. Es sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen selber, die nicht genügend tun oder Sachen tun, die uns da zurückwerfen zeitlich.
Ja, Jasmin, gibt es denn irgendwo eigentlich Bereiche, aber wahrscheinlich ist es mehr so Servicepflege, wo jetzt auch die Frauen vielleicht ein bisschen
ja,
dominieren?
Ja, gucke ich schon ein bisschen
so,
auch immer hin.
Auch?
Ich bin ja auch ein bisschen ehrenamtlich beim Dolmetschen unterwegs und auch in Schulen unterwegs und in sozialen Bereichen unterwegs. Und da muss ich schon sagen, interessant finde ich, das ist aber meine subjektive Wahrnehmung, selbst da, wo Frauen in der Mehrzahl sind, weil es eben dieses umgekehrte Verhältnis gibt, weil vielleicht von der Belegschaft 80% Frauen sind, 90% Frauen. Da fällt mir aber wieder auf, dass die Rektorinnenstelle, also ich habe hier gegendert, von Männern besetzt sind. Mhm. Also Führungskräftepositionen, wo im sozialen Bereich Bildung und Soziales vielleicht 90% Frauen arbeiten, aber die Chefs, die Teamleiter, die Abteilungsleiter männlich sind. Also sorry to say, das ist für mich irgendwie erstaunlich, beziehungsweise was heißt erstaunlich? Es bestätigt das, was ich schon immer sage. Wir haben auch viele Workshops gemacht, die bezüglich Vielfalt und Chancengleichheit folgendes Bild ergeben. Wenn Positionen nachbesetzt werden, werden sie nach den gleichen Attributen nachbesetzt, die man selber zu glauben, zu haben scheint. Das heißt, wenn ich männlich bin und eine Position zu vergeben habe, dann habe ich in der Tendenz unbewusst, das sind ja Studien, die gemacht wurden, auch in den Sozialwissenschaften und innerhalb der Soziologie, dass ich unbewusst meine Nachkommen, so wie es in der Tierwelt auch ist, nach ähnlichen Attributen auswähle, die ich selber inhärent habe. Das heißt, wenn Männer in der Tendenz mehrheitlich an Schaltstellen und Schalt- und Machthebeln sind, wo es auch darum geht, Nachbesetzungen zu definieren, dann ziehen sie männliche Nachkommen nach und eben nicht die Frau. Übrigens ist das jetzt auch implizit ein Plädoyer gewesen für die Frauenquote. Das heißt, wenn wir an diesen Strukturen was ändern wollen, dann müssen wir tatsächlich die Frauenquote einführen, damit wir irgendwann mal sagen können, wir haben da tatsächliche Möglichkeiten, eine Option auf Chancengleichheit. Weil, nochmal, wahrscheinlich wäre es umgekehrt genauso, wenn überall Männern an Schalt- und Frauen an Schalt- und Machthebeln wären, von der Tendenz her, dass sie unter Umständen eben auch ihre Nachkommen und diejenigen, die die Position nachbesetzen sollten, nach ihren eigenen Kriterien wählen würden und auch mehr Frauen nachbesetzen würden. Das ist das, was die Sozialforschung eben sagt. Und das ist der Punkt, warum wir eben nicht dahin kommen, dass wir in Richtung Gleichstellung da dieses Defizit oder dieses Gap, nenne ich es jetzt mal neudeutsch, schmaler bekommen.
Was mich immer ein bisschen noch wundert, ich meine heute in Bezug auf Ausbildung, Studium, wenn ich mal schaue, in vielen Bereichen sind ja auch wirklich Frauen, die einen super Job machen, auch in den Firmen sind ja Frauen, die einen super Job machen. Ja. Warum klappt das mit den Führungspositionen immer noch nicht so? Ist das einfach eine Männerregel, die dann die Frauen nicht so hochkommen lässt oder wo ist da das Problem? Ich meine, wie gesagt, wenn ich mal schaue, im Studium, heute in der Bildung, überall, ist das relativ ausgewogen. Und an der Stelle sind, wie gesagt, auch zum Beispiel im technischen Bereich, man hat lange Jahre immer die Frauen auch ins Technische beworben. Ja. Da sind inzwischen auch in der Industrie die Ausbildungszahlen so, dass auch Ingenieurinnen und das Wirtschaftsingenieure Frauen einen ganz hohen Anteil sogar haben. Aber wie gesagt, wenn ich so in die Spitzenposition gucke, irgendwie klappt es nicht. Woran hakt es aus deiner Sicht?
Es klappt nicht. Es gibt viele Punkte, die da mit reinspielen, aber einen großen Themenpunkt möchte ich kurz ansprechen, das ist die Infrastruktur. Das heißt, wenn wir Frauen in die Führungsposition reingehen wollen, ich mache es jetzt aber auch ein bisschen auch an meinem Beispiel fest. Ich habe eine Führungsposition inne gehabt im mittleren Management, das heißt E4, Manche Firmen haben diese Position und deswegen kennen sie diese Nomenklatur und war aber auch alleinerziehend und habe, so wie es formalrechtlich möglich ist, meinen Antrag gestellt auf 20 Stunden. Das ist das Minimum, was man fordert, wenn man in Teilzeit sozusagen zurück zur Arbeit kommen will. 20 Stunden. Dieser Antrag wurde mir abgelehnt. Man hat als Arbeitgeber natürlich auch das Recht abzulehnen. Mhm. Ich hätte es einklagen können, habe ich aber nicht gemacht. Mein Chef hat darauf bestanden, dass ich mit 30 Stunden einsteige. Ich bin mit 30 Stunden dann eben wieder eingestiegen in meine Führungsrolle, weil ich die nicht aufgeben wollte. Warum? Weil ich das nicht geschenkt bekommen habe. Ich musste mir das hart erkämpfen. Das habe ich gar nicht geschenkt bekommen und bin dann mit 30 Stunden eingestiegen. Michael, eine Frage an dich. Was denkst du, wie viele Stunden ich tatsächlich gearbeitet habe? Ich habe 30 Stunden formal gehabt.
Ja, und wahrscheinlich Vollzeit.
Ich war mehr als Vollzeit wieder. Weil das heißt, die andere Zeit, die auf 40 Stunden sozusagen auch anschließt, die habe ich dann zu Hause in Konferenzen teilgenommen. Ich war zwar in Anführungszeichen zu Hause anwesend und konnte mein Kind in Anführungszeichen insofern betreuen, als dass ich anwesend war. Aber eine wirkliche Betreuung, darunter verstehe ich wirklich was anderes. Und ich habe tatsächlich dann diese unbezahlte Arbeit allein schon bei der Arbeit geleistet. So. Und warum war das mitunter auch so? Und deswegen ist das mit ein Punkt, den man hier besprechen oder ansprechen sollte. Man hätte ja auch an kreative, innovative Sachen denken können. Man hätte ja sagen können, zwei Personen besetzen diese 40-Stunden-Stelle, jemand arbeitet und man wechselt sich ab und versucht sich da irgendwie zu arrangieren. Mhm. Man hätte da ja kreativ werden können, aber man wollte es nicht. Das heißt, man muss schon von der Unternehmenspolitik her und vom Mindset her da so Hürden, die es im Alltag gibt, schon dezimieren wollen und die Hürden sozusagen abschaffen wollen. Mhm. So, ich bin mit 30 Stunden eingestiegen, habe aber dann unbezahlt sozusagen Vollzeit gearbeitet und habe das dann 3 Jahre gemacht und es war ein richtig harter Kampf. Es gab immer Probleme und es gab nicht Probleme, weil ich inhaltlich nicht sauber gearbeitet habe oder zu wenig gearbeitet hätte oder nicht gut genug gearbeitet hätte, sondern weil man sich immer an dem Bild gestört hat, hier ist eine alleinerziehende Mutter, die auch noch einen Führungsanspruch hat und natürlich auch immer das Thema mitgeschwungen ist, das ist eine Rabenmutter, sie ist zu ehrgeizig, sie ist Karrieristin. Das heißt, wenn zwei Menschen das Gleiche wollen, ein Mann und eine Frau, ein Mann möchte auch Karriere machen, eine Frau auch, dann wird es bei der Frau negativ bewertet und beim Mann ist es ganz normal. Das heißt, da der gesellschaftliche Blick. Aber ich habe jetzt das gar nicht erzählt, worauf du hinaus wolltest und da geht es um die Infrastruktur. Ich habe in der Zeit, wo mein Kind dann betreut wurde, ich weiß nicht, wie viel Betreuungseinrichtungen gewechselt. Warum? Weil ich nur befristete Stellen bekommen habe für mein Kind in der Betreuung. Ich musste zusätzlich zu dem zur normalen Kita-Betreuung eine Tagesmutter engagieren. Für Zeiten, wo ich vielleicht sozusagen damit haushalten musste, für irgendwelche Spontanaktionen, Spontankonferenzen, damit ich nicht aus diesem Rahmen falle und die Möglichkeit habe der maximalen Flexibilität. Und finanziell, kannst du dir vorstellen, Michael, hat sich das für mich gelohnt?
Wahrscheinlich nicht so.
Nee, ich habe mich aufgerieben, natürlich. Das war purer Stress pur. Genau, das hat mit auch dazu beigetragen, dass ich, da erzähle ich jetzt was Privates, ich sag's nochmal, das Private ist politisch, dass es dann auch zum Brustabszess kam, sozusagen, dass ich die ganz normale Ernährung, die ich mir vorgenommen hatte mit meinem Kind, über die Muttermilch sozusagen durchzuführen, dass das dann nicht geklappt hat. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, eine Infrastruktur zu haben, wenn du Führungskraft bist oder auch wenn du Mitarbeitende oder Beschäftigte bist, dass man im Unternehmen vielleicht eine Möglichkeit hat, diese Zeiten zu haben, wo man das Kind stillen kann. Mhm. Auch das sind lauter so Sachen. Also was ich sagen will, diese Infrastruktur mit Kita, ja, das ist auch heute, 16 Jahre, nachdem ich sozusagen das Thema gar nicht mehr habe, mein Kind sich selbst versorgen kann, ja auch heute noch nicht gelöst. Mhm. Also es gibt zu wenig Kita-Plätze, sodass Frauen in diese Führungspositionen und Beschäftigtenpositionen mehr arbeiten könnten. Frauen wollen mehr arbeiten. In Deutschland müssen Frauen auch mehr arbeiten, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Also insofern ist da ein großes Infrastrukturproblem. Und ich bin ein freier Mensch. Ich bin in keinen Funktionen in meinen Mandaten so inne, dass ich jetzt irgendwas schönreden müsste, sondern ich kann sagen, dass die Probleme, die ich vor 16 Jahren als Mutter hatte, nicht nur als Alleinerziehende, aber auch als Mutter, die arbeiten geht, auch heute noch virulent sind, auch heute noch an der Tagesordnung sind. Ja,
also hat sich da nicht wirklich was verbessert?
Es hat sich nicht wirklich was verändert. Ich habe tatsächlich auch mit einer Mutter eine Petition damals gestartet, auch die Gebühren ist ein Thema, aber du willst auch mal zwischendurch mal Musik machen. Nur kurz dieser, Satz. Wir hatten mit einer gemeinsamen Freundin, die mit mir in der Schule war, in der weiterführenden Schule war, zusammen eine Petition gemacht von vor 14 Jahren, wo wir gesagt haben, dass die Kindergartengebühren zu hoch sind. Mhm. Weil dieser Verdienst, das habe ich ja vorher schon gesagt, der hat sich bei mir nie ausgezahlt. Ich bin arbeiten gegangen und musste dann über 500 Euro für die Kita-Gebühren zahlen. Das sind jetzt nur die reinen Kindergarten-Kita-Gebühren gewesen. Mhm. Ich rede jetzt noch gar nicht von der Kinderfrau, die ich beschäftigen musste, um die Flexibilität in der Führungsfunktion zu erhalten. Und da haben wir relativ viele Stimmen gesammelt und Unterschriften haben es der Bürgermeister und Sozialbürgermeisterin gegeben. Und das heißt, auch an der Kita-Gebühr hat sich ja bis heute nichts geändert. In Rheinland-Pfalz muss man keine Kita-Gebühren zahlen und in anderen Bundesländern nicht. Und im reichen Baden-Württemberg zahlen wir relativ hohe Kita-Gebühren. Und das ist auch ein Punkt, wo man dann merkt, solange das so ist, lohnt es sich ja finanziell nicht. Warum soll ich mich dann aufreiben? Warum soll ich dann noch arbeiten gehen und dann sozusagen das ganze erworbene Geld dann in eine Infrastruktur reinstecken, wo ich dann auch noch zusätzlich mein Kind nicht sehe? Das heißt, das kann nicht sein, dass wir mit Gebühren belastet werden und dadurch unsere Berufstätigkeit sozusagen unterminiert wird und unterjocht wird.
Ja. Also, ich habe gerade heute Morgen zufällig irgendwie gesehen, ein Video, wo drin steht, ja, auch ein Bekannter, jetzt nicht einen Namen, aber zumindest ein Politiker, ich glaube, die meisten, wenn ich gemeint habe, gepostet hat, dass er 600 irgendwas Euro im Jahr für sein Kind zu bezahlen hat.
Richtig, genau. Das ist
natürlich
so
ein Hammer.
Das ist ein richtiger Hammer. Und du hast gesagt, das ist ein Politiker. Mhm. Und jetzt musst du so sehen, die haben die Option. Ja. Ich weiß, dass er sozusagen in Partnerschaft lebt. Ihn belastet diese 600 Euro zu zweit mit zwei Einkommen. Mich hat es als alleinerziehende Mutter mit einem Einkommen belastet.
Ja, ja.
Ich will über Wohnmarkt noch gar nicht sprechen. Mhm. Das heißt, ich als Alleinerziehende habe da auch immer Probleme gehabt, mit einem Kleinkind eine Wohnung zu finden, weil man mir gesagt hat, dass ich genauso schwer vermittelbar bin wie jemand, der arbeitssuchend ist und keiner Arbeit nachgeht. Aber du sagst, das ist der Hammer, was er zu bezahlen hat. Das hatte ich auch bezahlt, aber ich habe es mit einem Einkommen zahlen müssen. Mhm. Deswegen habe ich ja mit dieser Mutter mit Engagement und Werfe diese Petition ins Leben gerufen in Ulm vor 14 Jahren. Und nochmal, andere Bundesländer haben das. Warum können wir das in Baden-Württemberg nicht hinkriegen? Und im Übrigen, heute ist ja 8. März, also auch Landtagswahl. Es wär sehr interessant oder es wäre gut, wenn man eben diese Parteien unterstützt, die das im Wahlprogramm haben. Soweit ich weiß, ist das originär bei der SPD im Wahlprogramm drin.
Gut. Dann haben wir
die erste Pause.
Ich habe nur zwei Musiktitel heute mitgebracht, damit wir die Stunde auch schon nützen. Die Plattform war immer drei, aber tatsächlich zwei Titel. Und ich habe überlegt, was spielen wir am Weltfrauentag. Ein Titel, den ich wirklich sehr schön finde, aus dem Jahr 1981. Mhm. Irgendwann aufgenommen 1980 von John Lennon. Den Titel Woman spielen wir.
Sehr gut.
Und das, ich finde, der passt einfach. Der muss sein. John Lennon hier im Lokaltermin. Ihr bleibt dran und wir sind in 3 Minuten wieder da. Radio Free FM mit dem Lokaltermin heute Vormittag und bei mir im Studio, ist heute die
Yasemin Apache.
Die Yasemin ist da. Wir sprechen heute Morgen über den, wie heißt er?
Weltfrauentag. Sorry für mein Wortspiel hier.
Ja, insofern ist heute richtig was los. Ne? Zum einen die Landtagswahl Baden-Württemberg und zum anderen eben der Weltfrauentag. Das sagte ich vor, der ist in Historien irgendwo im Anfang der 20. Jahrhundert eben hat. Und wir haben so ein bisschen gerade resümiert, was sich vor allem aber auch in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert oder noch nicht befriedigend geändert hat. Und festgestellt, dass es an vielen Markt, unter anderem eben an dem Thema Kitas, das schon angesprochen, das Thema kostenlose Kitas oder auf einem genügend Arbeitsplätze wäre ein wichtiger Aspekt für Mütter, die arbeiten, um ihr Kind eben auch dann gut betreut, aufgehoben zu wissen, und da hapert es dran. Ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen würde, Yasemin, Gender Pay Gap, diese ständige Thematik, Frauen verdienen weniger als Männer. Wie ist das eigentlich zu erklären, begründet? Ich meine, wenn alle Menschen, die jetzt unabhängig Geschlecht, die gleiche gleiche Funktion ausüben, den gleichen Job machen, verstehe ich bis heute tatsächlich nicht, warum jetzt Frauen weniger verdienen. Du bist jetzt im Betrieb, Betriebsrätin, wirst wahrscheinlich auf dem Gebiet auch das eine oder andere so mitbekommen oder auch wahrscheinlich diskutieren. Was ist da eigentlich bei einem Unternehmen die Begründung, dass immer noch unterschiedlich bezahlt wird, ob Mann oder Frau?
Also Begründung gibt es natürlich keine. Ich bin jetzt noch nicht in der PAKO. Wir haben auch übrigens nicht nur, wir haben Betriebsratswahlen. Das haben wir nicht nur in unserem Betrieb, sondern in vielen anderen Betrieben auch. Zum Beispiel Daimler Sindelfingen hat gestern auch gewählt. Und das ist ein großes, wichtiges Thema. Diese Betriebsratswahlen wählt Frauen auch in die Betriebsräte rein, weil sie auch diese Themen der Gleichstellungspolitik auch mit bearbeiten können.
Ja.
Genau, aber natürlich selbstverständlich auch Männer. Ich bin keine freigestellte Betriebsrätin, das heißt, ich bin nicht in der PAKO, in der Personalkommission, wo ich jetzt quasi direkt über Gehälter mitentscheide. Aber es kommt natürlich die eine oder andere Kollegin zu mir, die Elternzeit möchte oder der Elternzeit möchte und sich bei mir berät, aber auch eben sagt, wie ist das mit der Gehaltsstruktur? Da hatte ich neulich eine Azubine, die fertig gelernt hat und dann eingestellt wurde und auch in einer Ära-Stufe, wo sie quasi gesagt hat, das ist im Vergleich im Team ja weit drunter. Dann haben wir uns Wege überlegt, wie wir das Thema angehen können. So, ich hoffe, dass ich jetzt demnächst auch in der Freistellung vielleicht Betriebsrätin bin und vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, da mehr hinzuwirken, dass da Gaps geschlossen werden. Ich sage dir ein bisschen was zu diesem Gender Pay Gap. Mhm. Der beschreibt nämlich den Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern. Die Ursache hierfür können nämlich unterschiedlich aussehen. Frauen arbeiten beispielsweise tendenziell in schlechter bezahlten Berufen oder erreichen eben seltener diese Führungsposition. Womit das zusammenhängt, habe ich dir ja vorher schon gesagt, als Männer. Einige Frauen erhalten auch dann von ihrem Arbeitgeber weniger, wenn Tätigkeit, Bildungsweg und sozusagen die Erwerbsbiografie vergleichbar ist mit denen der männlichen Kollegen. Da spielt auch mit rein, dass wir so tradierte Rollenvorstellungen haben, dass der Mann der Ernährer der Familie ist. Und in Süddeutschland ist das noch weitaus gepflegter, als ich es jetzt in Berlin immer antreffe. Und dann braucht er ja natürlich als Haupternährer der Familie und Haupterwerbstätige mehr Einkommen, um die Familie sozusagen durchzubringen. Das sind tradierte Rollen, von denen wir uns insbesondere in Baden-Württemberg noch gar nicht so groß befreit haben. Und dabei sind die unterscheidet man immer zwischen dem bereinigten und dem unbereinigten Gender Pay Gap.
Ja.
Also das Thema Verdienstungleichheit hat aber weitere Dimensionen, denn Frauen nehmen zum einen seltener an Erwerbsleben teil, da habe ich es ja vorher auch schon gesagt, als Männer und arbeiten daraus hinaus häufiger in Teilzeit. Da haben wir die aktuelle Debatte ganz vielfach jetzt auch von März gehabt. Ja. Und dies schmälert die finanziellen Möglichkeiten und verstärkt die Verdienstungleichheit weiter. Der Gender Pay Gap im Arbeitsmarkt vereint neben dem Gender Pay Gap nun auch die Unterschiede in der bezahlten Arbeitszeit, Gender Hours Gap und in der erwerbstätigen Quote sozusagen und erweitert so die Perspektive auf die Verdienstungleichheit. Also was ich damit sagen will ist, hat viele Ursachen, die ich dir vorher schon erläutert habe.
Ja.
Und das kann eben nicht sein. Und da sollte man unbedingt sein Beschwerderecht in Anspruch nehmen. Man sollte dagegen vorgehen. Es gibt ja auch dieses Transparenzgesetz, wo man eben erfragen kann, was die anderen Kollegen bekommen. Und erst erfragt man das und macht sich sozusagen kundig und schlau. Und dann klagt man das unter Umständen auch mit ein. Also bevor man klagt, sollte man erstmal mit den Betreffenden ins Gespräch gehen. Und ich habe jetzt diese ehemalige Azubine unterstützt, da die notwendigen Unterlagen zu bekommen oder erstmal von denen in Kenntnis gesetzt zu werden, die dazu beigetragen haben, dass sie da eingeordnet ist finanziell, wo sie eingeordnet ist.
Ja.
Genau. Ja, das finde ich eben eine der vielen Ungleichheiten. Und immer wenn es darum geht, um Demokratiedefizite, Ungleichheitsdefizite oder Ungleichheit und Gerechtigkeitslücken, das ruft mich dann immer auf den Plan. Mhm. Da habe ich so ein Urgefühl, dass ich sage, hey, das kann nicht sein, weil das hat vielleicht mit Emotionen zu tun, aber nicht mit sachlichen Gründen. Mhm. Wenn es sachliche Gründe gibt, wo man eine bessere Ausbildung hat, eine höhere Ausbildung hat, aber bei gleichwertiger Eignung und so weiter, dann die Unterschiede zu haben, das darf nicht sein. Herrscht aber in vielen Betrieben noch und da muss man drauf ein Augenmerk werfen. Deswegen, wie gesagt, in alle Ausschüsse sollte man schon schauen, dass man da auch Frauen mit rein wählt, damit sie auch dieses Augenmerk haben. Aber nicht nur Frauen, wir brauchen für die ganze Gleichstellungsthematik eben auch Männer. Und da habe ich übrigens auch eine positive Nachricht, in Anführungszeichen. Ja. Es gibt ja den Aladdin Al-Mafalani und das ist ein Soziologe, ein deutscher Soziologe. Und der war ursprünglich an der Uni Marburg, hatte da eine Professur und jetzt ist es an der Uni Dortmund. Der hat übrigens festgestellt, dass die jetzigen Frauen, die jungen Frauen, mittlerweile besser verdienen als die jungen Männer.
Ah ja.
Genau. Mhm. Das ist sozusagen, das ist ja nicht immer einbetoniert. Das hat sich was getan. Dass die jungen Frauen mittlerweile besser ausgebildet, das waren sie ja vorher schon, aber dass sie mittlerweile besser verdienen. Und dass jetzt die Männer bei einem Segment, also da hat er eine gewisse Altersgruppe identifiziert und verglichen und hat festgestellt, dass sie besser verdienen und dass die Männer sich da jetzt abgehängt fühlen. Cool. Und diese jungen Männer, die sich abgehängt fühlen, auch eher rechtskonservativ wählen.
Mhm. Ja. Ja, ja. Wie ist es eigentlich gerade in Mitbestimmungsgremien, nachdem du ja auch gerade gesagt hast, du bist da ja auch dabei, sind zumindest in den Betriebsräten oder in den Institutionen, die sich auch für die Arbeitnehmerrechte einsetzen, die Gewerkschaften, ist der Anteil dort Mann-Frau mindestens ausgewogen, sodass im Prinzip dann in diesen Gremien, die dafür kämpfen, dort auch paritätisch oder zumindest das Thema gleich präsent ist? Wie ist denn das eigentlich?
Nein, es ist bei weitem nicht gleichberechtigt. Aber was das Betriebsverfassungsgesetz zwingend verlangt, ist zum Beispiel, dass es weibliche Kandidierende gibt. Mhm. Auch im Aufsichtsrat. Ich bin jetzt zum Beispiel im Aufsichtsrat unseres Unternehmens und es war Pflicht, dass auf jeden Fall unter den Kandidierenden auch eine Frau vorhanden ist. Genauso ist es bei der Betriebsratswahl. Mhm. Also da schreibt schon unser Gesetz und das finde ich schon toll, da auch wirkliche Sachen mit rein. Aber wir sind weit davor. Also ich habe es ja vorher auch schon gesagt, wenn ich in Sitzungen bin ich meist die einzige Frau. Ja. Und das ist egal, in welchen ich bin. Ob das jetzt in irgendwelchen Funktionen ehrenamtlich ist, wenn es im Berufsalltag ist und wenn es in Gesprächssituationen ist, wenn es in Konferenzen ist, wenn es in Tagungen ist, bin ich entweder die einzige Frau oder sind wir auf jeden Fall in der Minderheit?
Oh ja, ja.
Mhm. Und das ist definitiv der Fall. Und nochmal, es ist nicht gegeben, es ist nicht Gott gegeben, dass eine Frau, wenn sie dann dabei ist, automatisch das gleiche Mindset hat wie ich. Mhm. Da gibt es ja auch Gegenströmungen. Mhm. Ja, also wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen die Männer auch mitnehmen. Und ich erlebe zum Beispiel auch in dieser neuen, jungen Männerwelt ein ganz anderes Verständnis, als es noch zu meiner Hochzeit sozusagen war. Da ist vieles viel selbstverständlicher. Ich habe eine Großfamilie, in die ich reingeboren bin. Und meine Neffen zum Beispiel, die machen viel, viel mehr Care-Arbeit, als ich es noch von meinem Vater gesehen habe.
Ah, ja, ja.
Die machen bedeutend viel mehr Care-Arbeit. Und auch im Büro hat mich ein Kollege angesprochen, der als Mann, und das ist ja immer noch weit weniger, sehr viel Elternzeit jetzt beantragt hat und genommen hat. Und das ist schon erstaunlich. Also das kommt immer mehr.
Das stimmt, das fällt mir bei uns auch auf, denn früher kann ich mich nicht erinnern, dass es mal hieß, dass ein Kollege, also ein Mann sagt, ich bin jetzt mal weg in Elternzeit.
Richtig.
Das war immer nur, dass Frauen dann irgendwie weg waren. Aber inzwischen gibt es ja genau diese Regelung, 10 Jahre oder ich weiß nicht wie lange, dass dann auch der Vater nach einer gewissen Zeit, nach einer Geburt, dann Elternzeit beantragen kann. Das stimmt, das ist natürlich schon ein Fortschritt dann. Ne?
Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, aber ich wäre nicht ich, wenn ich im Fortschritt nicht noch was anderes hätte. Der Fortschritt ist auf jeden Fall da. Mhm. Bei dem Kollegen haben aber viele darüber geredet und er hat sich stundenlang mit mir unterhalten darüber, ob das sozusagen angesehen ist oder ob er da irgendwelche Nachteile zu erleiden hat. Also da brauchst schon Stehvermögen auch zu sagen, ich mache das jetzt, weil die Zeit, die ich mit meinem Kind und Bindungsaufbau da habe, habe in den ersten 3 Jahren, die kann ich später nicht mehr aufholen und kompensieren. Du hast ja diesen Merz-Spruch gehört, als er gesagt hat, er hat ja 2 Töchter und einen Sohn. Über den Sohn spricht er sehr wenig. Er spricht aber immer darüber, dass er, als sein Sohn so klein war, Bindungsaufbau nicht leisten konnte und viel beruflich unterwegs war. Und das bereut er heute. Auch wenn er im Gegenzug dann wieder im nächsten Schritt dann über Lifestyle-Teilzeit, dieses Ungetüm muss ich jetzt auch aussprechen, sich beschwert. Was ich damit sagen will, ich habe aber auch erlebt, dass männliche Kollegen, ein Joke am Tag, in Elternzeit gegangen sind, aber da ihr Haus umgebaut haben. Mhm. Oder irgendwas anderes gemacht haben. Also es wäre natürlich schon empfehlenswert, das ist ja auch was wir staatlich mit bezuschussen, dass das tatsächlich für die Care-Arbeit verwendet wird und auch den Bindungsaufbau mit den Kindern. Also dass jetzt nicht einer Elternzeit anmeldet und sagt, so jetzt gehe ich 3 Monate mit meinen Kumpels auf Weltreise. Das finde ich nicht so prickelnd, um das jetzt mal nur lakonisch zu beschreiben. Ja. Aber das gibt's eben auch. Aber wie gesagt, nochmal, meine Neffen, die sind im Haushalt viel engagierter, als ich es noch von meinem Vater gesehen habe, was selbstverständlich sein sollte, weil alle im Haushalt produzieren die Aufgaben und dann müssen sie auch alle zum Aufräumen sozusagen mithelfen.
Verstehe. Ja. Ja. Jasmin, wir spielen nochmal einen zweiten Musiktitel.
Ja, sehr gerne.
Und wir sprechen dann vielleicht auch ein bisschen über, wie sich vielleicht die traditionellen Rollenbilder in der Gesellschaft halten oder verändert haben. Zumindest ein bisschen, was du gerade angesprochen hast, hat sich ja wohl was bewegt.
Ja.
Und die Fragestellung ist, wird das so weiter und wie kann man es weiter treiben auch?
Ja.
Und dann vielleicht auch so, das habe ich so mir auch notiert, bei den ganzen, weil du auch vor die Frauen, die sich dann vielleicht im Intranet, in Social Media auch präsentieren, wie weit Social Media hat bei dem Thema auch irgendwie einen Anteil, dass sie was entwickelt oder rückentwickelt oder wie auch immer, können wir auch noch ein bisschen diskutieren.
Ja.
Die Zeit rennt schnell dahin. Ich habe einen Musiktitel, der nochmal was mit Frauen zu tun hat, in dem Fall Girls, Girls, Girls.
Ja, sehr
Kennst
gut. Ja, klar.
Aus den 1970ern. Sailor. Ich fahre einmal noch ein bisschen eine flottere Titel. Da gibt es ganz viele natürlich, die zu Frauen passen, aber ich fand den Titel einfach ein bisschen munter und schön.
Ja.
Verbinde ich auch mit meiner Jugendzeit ein bisschen, also den Titel. Und Sailor spielen wir jetzt hier im Lokaltermin. Bleibt dran. Radio 4 FM, der Lokaltermin hier heute Morgen. Jetzt sagen wir es nochmal guten Morgen an alle, die uns zuhören. Und wir heute hier am 8. März sprechen über was sprechen wir, Jasmin? Jasmin?
Über den 8. März, über den Internationalen Weltfrauentag und aber auch über den Weltfrauentag.
Genau, haben wir heute so ein bisschen ein Wortspiel.
Genau.
Und dann haben wir gerade gesprochen über die Thematik, die ich angesprochen habe. Und haben Rollenbilder, die vielleicht dann auch das Verhalten, auch vor allem jetzt der jungen Generation, die jetzt heranwächst und dann vielleicht irgendwo in 10, 20 Jahren mal, wie soll ich mal sagen, ein anderes Miteinander hier in die Gesellschaft dann eben einbringt oder das stärkt. Wie weit sind denn aus deiner Sicht die traditionellen Rollenbilder heute Mann, Frau noch vorhanden? Also ich meine, man sieht immerhin, dass heute Mädels auch mit Technik spielen und die Jungs bleiben mit den Puppen oder wie auch immer. Das ganz Klassische, was man jetzt in Kinderzeiten irgendwo so den Kindern zugeordnet hat, ja, vielleicht weniger. Obwohl man sieht immer noch viele Mädels, die dann halt ihr Pink tragen und Jungs in Blau. Da finde ich, da sieht man schon immer noch manchmal, dass halt sehr betont irgendwie angezogen wird. Aber generell, wie siehst du das? Wie stark sind solche Rollenbilder noch präsent?
Also die Rollenbilder sind tatsächlich immer noch präsent, weil man immer versucht, selbst wenn man versucht gegenzuhalten, insgesamt eben Frauen in MINT-Berufen kaum zu finden sind. Also müsste es viel mehr Programme geben. Mhm. Das gibt es vereinzelt. Heilbronn ist da ja fortschrittlich mit dabei, wo sie eben Frauen in Richtung Mädchen, in Richtung Robotics, KI und MINT-Berufe sozusagen mit fördern. Aber ich finde, es ist nach wie vor noch so, dass nicht nur nach wie vor noch so, sondern im Gegenteil, dass es jetzt mittlerweile einen Backlash gibt. Also wenn du dir jetzt überlegst, wer aktuell in der Politik als Frau gerade immanent was besonders tut oder im Vordergrund ist, da fällt mir aktuell gar niemanden ein. Mein Kopf ist voll, mein kognitives Gedächtnis, mein kollektives Gedächtnis ist voll mit irgendwelchen Männern. Ich habe immer Merz vor Augen, ich habe ständig Trump vor Augen, Musk vor Augen. Ich muss lange suchen in meinem Kopf, sozusagen durchscrollen, bis mir eine Frau einfällt. Und das ist sozusagen dieser Gegentrend, der jetzt aktuell da ist. Viele Männer sind im Vordergrund und Frauen werden sozusagen und Frauenthemen werden momentan ziemlich nach hinten gedrückt und verdrängt. Allein heute ist ja auch 8. März Weltfrauentag. Und das wäre für mich ein Tag, wenn ich irgendwas organisieren würde oder irgendwas hier im Land zu sagen hätte, wäre ich die Letzte, die den Wahltag auf den 8. März lenken würde. Wir brauchen nämlich den öffentlichen Raum, über Gleichstellung und Gleichberechtigung zu reden und Formate anzubieten und Podien anzubieten und darüber sozusagen auch Schwerpunktsthemen zu diskutieren auf ARD und sonst wo. Und jetzt wird's aber überlagert durch diese Wahl. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Landespolitik was zu sagen gehabt hätte, hätte ich dafür gesorgt, dass dieser Tag nicht auch noch gekapert wird, um an diesem Tag die frauenpolitischen Themen oder Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsthemen in den Hintergrund zu rücken und hier noch eine Landtagswahl zu organisieren. Ja, ja. Mir wäre das sofort aufgefallen, 8. März wäre für mich ein No-Go gewesen, aber da siehst du mal wieder diejenigen, die in gewissen Schalthebeln oder was an den Positionen sind, wo so ein Tag bestimmt wird, dass die das gar nicht auf dem Schirm haben. Das spricht ja auch Bände. Ja? Und es gab dann aber tatsächlich eine Petition, wo man das nochmal auf den Tisch gebracht hat und das verschieben wollte, diesen Termin der Landtagswahl, ja. Aber da sind sie nicht durchgekommen. Also da hätte es weit auf mehr Zug geben müssen. Ja. Und wie gesagt, dieser Termin ist halt einfach schon immer gesetzt. Wenn ich im Beruf bin und jemand möchte da in diesen Tagen was machen, dann habe ich immer meine Vetohand gestreckt und gesagt, sorry, dieser Tag ist der internationale Weltfrauentag und da werden keine anderen Themen noch gemacht, dass das quasi ja sozusagen gekapert wird. Mhm. Und vorher habe ich es auch noch mal ein bisschen gesagt mit diesen ganzen Influencerinnen, wo das Backen und das Kochen und die Familie pflegen und ja. Wo diese traditionelle Frauenrolle wieder eine Konjunktur erfährt, wo ich mir denke, hat es die 70er Jahre überhaupt nicht gegeben? Hat es diese ganzen vielen Entwicklungen nicht gegeben? Was ist passiert? Auch Männer konservativer werden, junge Männer, ich habe es vorher schon angedeutet, die Soziologen haben eben in Erfahrung gebracht, dass sie konservativer werden und dann mehr wieder in ihrer klassischen archaischen Männerrolle sich wieder erfinden. Es ist einfach so, natürlich in Zeiten der Verunsicherung, der globalen Veränderung, der Krisen, Corona-Krise, Weltwirtschaft würde ich jetzt nicht mal sagen, aber in Teilen Wirtschaftskrise, da versuchen sich Menschen wieder auf das Traditionelle zurückzubesinnen und da wieder Sicherheit zu gewinnen. Das heißt, wir haben aktuell mehr zu tun denn je, um in diesen frauenpolitischen Themen oder Gleichberechtigungsthemen nicht nur den Anschluss zu verlieren, sondern zu verteidigen, was wir schon mal errungen haben.
Das heißt, was du meinst, ist, dass an verschiedener Stelle die Dinge heute, oder anders, die 70er, 60er Jahre ein bisschen glorifiziert werden, am Motto, da ging es uns gut, wirtschaftlich Richtig. Und dies und jenes und jenes. Wir wollen zurück, back to the, was weiß ich, 60s und 70s, ja, 50s, was so von manchen propagiert wird und damit eben auch ein traditionelles Rollendenken und eben die Punkte, die man eigentlich seit den 70er Jahren voranentwickelt hat. Das ist so ein bisschen bei manchen zumindest dann die Denke.
Oder definitiv, so. Das ist so eine Art von Bewegung, die da kommt und versucht halt dieses Progressive, was wir schon mal hatten im Land und weltweit, zu unterdrücken zu versuchen. Also diese Gegenbewegung ist völlig da. Und ich habe es vorher schon gesagt, die ganzen Themen, die eigentlich wichtig wären, dass eine Gesellschaft funktioniert und auch intakt ist und auch resilient ist und auch funktional ist, die werden wieder komplett in den Hintergrund gedrückt und gedrängt. Und da haben wir eigentlich alle gemeinsam, alle Hände voll zu tun, dagegen zu halten.
Ja, was ich aufgeschrieben habe noch, das haben wir gleich gesagt, es heißt Geben und Nehmen, das Motto für den heutigen Tag, also den Weltfrauentag. Da gibt es wohl jedes Jahr dann auch ein Motto, wo dann bestimmt, ich weiß nicht, Schwerpunkte gesetzt werden oder irgend sowas, Themen, aber Großveranstaltungen, zumindest hier bei uns in der Gegend, sind, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich gerade.
Hinten runtergefallen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe von der Kampagne dieses Jahr weniger mitbekommen, weil es überlagert war von diesem, und da wieder, sorry to say, Özdemir-Hagel-Battle. Ja, das war im Vordergrund. Hier hast du ja jeden Tag die ganze Zeit über zwei Männer diskutieren können und zwei Lager, die mehr oder weniger übereinander die ganze Zeit gesprochen haben. Und die ganzen, also geben und nehmen. Wenn du es jetzt nicht gesagt hast, ich bin komplett ehrlich, ich hätte das Motto des diesjährigen 8. Märzes nicht gewusst. Und ich hätte auch nicht gewusst, was die Inhalte sozusagen dazu wären. Mhm. Ich nehme natürlich an der einen oder anderen Veranstaltung teil. Ja. Und wir haben im Betrieb am Dienstag ein gemeinsames Frauenfrühstück. Das ist ja auch schon mal wichtig, erstmal zu gucken. Ich kann mich doch nicht vernetzen im Betrieb, wenn ich gar nicht weiß, wer ist denn alles da? Wer gehört denn zu uns sozusagen?
Ja, klar.
Eben, und deswegen findet da jetzt zum Beispiel am Dienstag dieses Frauenfrühstück statt. Aber ich kann dir sagen, wir haben oft als Frauen dieses Problem, dass wir uns zu schlecht vernetzen können, weil wir gar nicht die Zeit haben, weil wir immer in Care-Arbeit sind und im Spagat zwischen Beruf und Care-Arbeit, wie ich es gerade schon gesagt habe, und gar nicht groß dazu kommen. Ich würde die sozialen Medien, weil du es vorher angesprochen hast, nicht nur verteufeln. Mhm. Weißt du warum? Weil ich jetzt zum Beispiel als Alleinerziehende auch viele Demokratisierungseffekte erlebt habe. Wenn ich jetzt mein Kind betreuen muss und aber gerne an einer Podiumsdiskussion teilgenommen hätte, dann kann ich mittlerweile, und das ist jetzt selbstverständlich geworden mit der ganzen Corona-Thematik, dass man online teilnehmen kann.
Ja, ja.
Deswegen habe ich da plötzlich Zugänge, die ich vorher gar nicht hatte. Ich kann also zu Hause bequem vom Sofa, wenn das Kind schläft oder so, viel besser die Teilhabe organisieren und kann auch dort Fragen stellen und mich zu Wort melden. Also Social Media hat nicht nur negative Effekte, es verzerrt natürlich das ganze Bild, sage ich jetzt mal. Und da profitieren in erster Linie die Rechtskonservativen, was der Frauenbewegung total sozusagen gegenläuft. Aber es gibt eben auch diese Teilhabechancen und Gerechtigkeitskonzepte, die da helfen, dass wir teilnehmen können, ohne dass wir irgendwo hingehen müssen. Und es hilft uns Frauen an manchen Stellen doch mehr, als man meint.
Ja, Simon, so die Frage, wenn du jetzt mal ein Jahrzehnt oder eine Generation vielleicht auch weiter denkst, glaubst du, es wird jemals eine echte Gleichstellung geben? Oder ist das ein ganz schwieriger Weg? Wie schätzt du das ein? Ich meine, lange Jahre, wir haben gesagt, seit dem Jahr 1911 gibt es bereits den Weltfrauentag. Es gibt, wir haben gesagt, gesetzliche Veränderungen, die in den 1950er und 70er Jahren stattgefunden haben. Trotzdem, der Weg ist noch lang und viele Punkte, die wir gerade auch angesprochen haben, sind nach wie vor im Argen. Glaubst du, das wird jemals eine Chance geben, dass du sagst, erreicht? Oder wie schätzt du das ein?
Nee, ich denke, die komplette Gleichstellung wird es nie geben. Es gibt auch aktuell gar kein Land, was eine komplette Gleichstellung hätte. Ja. Aber es gibt natürlich Bedingungen und Umstände, wo man näher an die Gleichstellung kommt. Mhm. Ja, du weißt, die ganzen skandinavischen Länder, das habe ich beruflich auch immer erfahren, wenn ich da mal war, da ist es selbstverständlich, dass ein Mann um 14.30 Uhr, der Vater oder wie auch immer, gesagt hat, ich hole jetzt meine Kinder von der Kita ab. Und es war kein Beinbruch, da zu gehen. Und es hat weder an seiner Männlichkeit noch an seinen Karrierechancen noch an seinem Empfinden noch an seinem gesellschaftlichen Status irgendwas negativ bewirkt, sondern das war eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich musst du als Nation in Skandinavien, wenn du so wenig von der Population her wenig bist, musst du schon dich darum kümmern, dass der Nachwuchs auch kommt.
Ja, ja.
Und eigentlich müssten wir das ja in Deutschland auch machen. Der demografische Wandel, der hält hier ja nicht. Du weißt, wie aktuell die Zahlen sind und die ganzen Debatten. Allein das Stichwort Rente und Rente, Frauenarmut, Altersarmut. Ja,
ja.
Armut ist weiblich, weißt du. Da sind wir Frauen am meisten gefordert, weil wir ja für diesen demografischen Wandel sehr viel sozusagen ausschlaggebend sind. Aber wenn du jetzt dir mal überlegst, was alles getan werden müsste, die Politik müsste sich ändern, die Gesellschaft müsste sich ändern, es müsste sich an so vielen Stellen so viel ändern und man musste es wollen, dass diese großen Tanker, bis die sich bewegen, also...
Ja.
Wir wird noch viel zu tun sein.
Nur noch ein paar Minuten, ja. Aber sagen wir auch für die vielen Männer, die zuhören. Was würdest du denen denn sagen? Was können jetzt die vielleicht dazu beitragen, den Frauen mehr irgendwie dann ja auch Gleichberechtigung zukommen zu lassen? Oder was würdest du den Hörern sagen? Was kann jetzt jeder Einzelne vielleicht auch tun, um in diese Richtung wenigstens weiter in Entwicklung voranzubringen?
Ja, am besten würden sie sich eine Checkliste mit an den Tag legen, wo sie überlegen, wenn sie irgendwo an Schalthebeln sind, wo es darum geht, Frauen nachzubesetzen, ob sie auch an alle Frauen gedacht haben. Oft fragst du und die sagen, ja, bei mir hat sich niemand gemeldet. Man kann es ja auch geben und nehmen, hast du vorher gesagt. Man kann sich auch selber überlegen, wenn ich jetzt den Posten habe, Spitzenkandidatin, ja, ob man es denn nicht auch mal mit Frauen probieren will und sich da Leute notieren, die einem unterjährig schon aufgefallen sind, einfach so eine Liste anlegen und mitnotieren, wer einem positiv aufgefallen ist, wo man sagen würde, hey, wenn es mal wieder um irgendein Mandat geht oder eine Funktion geht oder eine Sache geht, wo man was bewegen kann, dass man schon unterjährig immer mit aufschreibt, wer käme da für mich in Frage? Wen finde ich sympathisch oder wer hat die Kompetenzen in meinen Augen da mit gefragt zu werden und dass man immer jemanden haben muss, den man da mit einbringen kann. Punkt 1, Punkt 2, natürlich im Alltag helfen. Helfen heißt nicht, da muss man aufpassen, nicht der Frau helfen, sondern sein eigenes Leben im Griff haben, selbstverantwortlich sein. Das heißt, wenn ich als Mann im Haushalt mithelfe, dann helfe ich nicht meiner Frau oder meiner Partnerin oder meiner Freundin mit, sondern ich bin einfach ein Teil dieser, dieses Duos oder Trios oder wie auch immer und bin gleichberechtigt und mache genauso viel, wie ich Dreck mache, mache ich auch sauber. Also nicht genauso viel, aber beteilige mich daran. Man kann sich ja arrangieren und gucken, wer welche Kompetenzen hat oder wer was lieber mag. Der eine mag mehr spülen, der andere mehr abtrocknen oder so. Und dann muss man dieses Geben und Nehmen besser hinbekommen. Mhm. Und Wertschätzung ist wichtig für die getane Arbeit.
Ja, was mir gerade eingefallen ist, zumindest wird ja diskutiert, dass der nächste und die nächste oder Bundespräsidentenposition, sage ich mal so, mit einer Frau besetzt wird. Das sind ja schon einige Kandidatinnen und wie ich das gehört habe, sind wohl die Regierungsparteien beide sich einig, also Union als auch SPD, dass es eine weibliche Besetzung geben soll.
Es ist erstaunlich, dass 2026 die erste Bundespräsidentin eine Frau werden soll, aber lieber zu spät als nie. Also highly welcome. Freue ich mich, dass es da Einigungen zu geben scheint und dass da manche Namen im Spiel sind. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht über Brosius Gersdorf anfangen. Da weißt du ja auch, wie diese ganze Kampagne gelaufen ist. Aber wir sind
noch
jetzt schon.
Eine kurze Frage, die ich habe. In manchen Ländern, habe ich gelesen, ist wohl der 8. März ein gesetzlicher Feiertag. Würdest du dafür plädieren, den auch in Deutschland einzuführen, als gesetzlichen Feiertag, den 8. März?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine sogar, dass der in Berlin auch ein gesetzlicher Feiertag ist. Ach so. Ich bin mir nicht sicher.
Dass das in den Bundesländern
unterschiedlich ist. Genau, dass es unterschiedlich gehandhabt wird. Du weißt ja, Feiertage ist ja Ländersache. Mhm. Du weißt ja auch, dass unser Nachbarland hier Bayern mehr Feiertage hat.
Ja.
Das würde zum Beispiel auch reichen, statt zu sagen, der Bundesbürger soll jeden Tag eine Stunde länger arbeiten, dass Bayern hier einen Feiertag abschafft. Maria Himmelfahrt zum Beispiel. nein, aber ich meine, es wäre sogar in Berlin so und das könnte man doch bundesweit ausweiten. Mhm. Wäre mein Plädoyer.
Schön. Ja, Semin, guck mal auf die Uhr, die Zeit rast.
Hilfe. Ich wollte noch was sagen. Nee, alles gut.
Ja, Fortsetzung folgt.
Genau.
Da machen wir einfach dann noch mal eine Sendung, weil da gibt es bestimmt ganz viel zu sagen unter dem Thema. Wie gesagt, wir haben auch bestimmt nicht alles angesprochen. Aber für heute müssen wir schon Schluss machen. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Das war der Lokaltrim heute am 8. März. Moderation Michael Trost und Studiogast.
Ja, Semin Apache.
Wir sagen Tschüss.
Tschüss, Welt, macht's gut.
Wählt heute und wir sagen bis bald. Tschüss.
Wählt Frauentag, hab's schon vorbei.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden. Free FM.